Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Guten Tag. Herzlich willkommen in der neuen Folge unseres Podcasts. Wie bereits angekündigt, veröffentlichen wir heute den zweiten Teil der Podiumsgespräche, die wir im Rahmen der Texttage Nürnberg aufgezeichnet haben. Heute hören Sie einen Mitschnitt des Gesprächs mit Julia Schoch und Lisa Palmes, moderiert am 26. Juni 2021 von Tobias Wildner. In dem Gespräch geht es darum, was passiert mit Texten, wenn sie übersetzt werden, aber auch darum, wer welche Texte übersetzen darf oder vielleicht nicht darf. Und welche Gemeinsamkeiten das Übersetzen und das Schneiden der Haare haben könnten. Viel Spaß!
Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu Hause, in Ihren Wohnzimmern, auf der Terrasse, im Park, wo auch immer Sie sich gerade befinden. Das ist ja das Schöne am Streaming, dass man da sich das bequem machen kann, wo man gerade möchte. Sie sind uns heute alle ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch über Texte und Sprachen und der Frage, was passiert mit Texten, wenn sie übersetzt werden. Wir streamen heute aus dem Herzen Nürnbergs, vom Gemerbe-Museumsplatz, aus dem Fabersaal, von den zweiten Texttagen Nürnberg und haben heute ein ganz spannendes Thema im Gepäck, das gleichzeitig auch ein Thema ist, das nicht allzu oft in Literaturfestivals auch so stark präsent ist, nämlich das Literaturübersetzen. Und ganz besonders freue ich mich auf meine beiden Gesprächspartnerinnen heute, Julia Schoch und zu meiner Linken und zugeschaltet aus Westfalen, Lisa Palmes. Herzlich willkommen hier in Nürnberg und einen schönen Abend.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir möchten das Thema des Literaturübersetzens heute von ganz unterschiedlichen Seiten begreifen und beleuchten. Zunächst aber jetzt mal zu euch beiden, Lisa und Julia. Ich würde mal mit dir beginnen. Julia, du hast zunächst an der Uni Potsdam französische Literatur unterrichtet. Lang warst dann erst Autorin, bevor du Übersetzerin auch geworden bist. Hast 2001 den ersten Erzählband veröffentlicht, dann folgten weitere Romane. Momentan ist der nächste schon in Vorbereitung. Der letzte erschien, glaube ich, 2019 von Taneske. Ne? Und du hast auch zahlreiche Preise gewonnen für diese Romane. Da muss man jetzt schon mal erwähnen, den Preis der Jury beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2005, natürlich ein großes Ding. Zeitgleich, fast 2005, erschien deine erste Literaturübersetzung. Und es folgen dann einige bis zum heutigen Tag. Am Anfang mit, ich glaube, die erste Autorin war Fred Vargas. Und mit der hast du erstmal angefangen, dann kamen verschiedene andere dazu. Wie kam es, dass du diese beiden Stränge so parallel verfolgt hast? Wie bist du da dazugekommen? Fühlst du dich eher als Literaturübersetzerin, als Autorin? Steht das gleichberechtigt nebeneinander? Wie ist da deine Sicht auf dich selbst?
Also eigentlich war es umgedreht. Ich glaube, ich habe erst übersetzt und dann geschrieben. Das weiß aber keiner, weil das für mich praktisch wie eine Probezeit war. Als ich in Rumänien studiert habe, hatte ich große Lust auch zu schreiben. Ich hatte aber keinen Stoff oder wusste nicht, worüber, und saß aber ganz gerne am Schreibtisch und habe dann meine Abschlussarbeit in der Romanistik über Übersetzungstheorien geschrieben, aber auch eine Übersetzung dafür angefertigt, um das sozusagen in der Praxis zu beweisen. Und habe dann da in Rumänien lange gesessen und habe da vor mich hin übersetzt. Und dieses Buch ist nie erschienen in dieser Übersetzung. Aber ich glaube, das war für mich eine gute, wie so eine Prüfungszeit, eine Probezeit, wo ich selber mich erstmal durchschlagen musste. Ja. Das war ein schöner Roman einer guten französischen Autorin, die ich damals sehr mochte. Marie Redonnet hieß die, oder heißt sie immer noch. Und dadurch hatte ich erstmal so was wie einen theoretischen Hintergrund, auch weil ich mich eben mit diesen Theorien auch auseinandersetzen musste. Diese Theorien haben mir dann später beim praktischen Übersetzen eigentlich gar nicht so viel genutzt.
Wie das oft so ist, ne?
Ja, wie das oft so ist, aber trotzdem will ich das gar nicht missen. Also ich will auch nicht sagen, dass man darauf verzichten sollte in jedem Fall. Es war trotzdem gut, dass ich mich auch mit diesen Dingen irgendwie auseinandergesetzt habe. Und irgendwas bleibt ja immer hängen davon. Und ich weiß, dass ich am Anfang sehr darauf bedacht war, das Fremde auch im Text zu belassen und auch zu betonen. Also das war so mein Ansatz. Und was aber später, wenn dann die Verlage wirklich da sind und das auch gelesen werden muss von deutschen Lesern, dann gar nicht mehr so im Mittelpunkt stand. Aber das war so eine, auch so ein Wegbewegen davon. Also ich habe auch heute, das ist mir allerdings geblieben, ich habe sehr große Skrupel, wenn ich in die Stimme einer Autorin oder eines Autors so eingreife. Also das ist mir geblieben, also dass ich auch versuche, das zu wahren und dann nicht jetzt meinen Stempel irgendwie aufzudrücken und das zu viel von mir hineinzugeben. Also mir hat mal eine Lektorin gesagt, das war eigentlich das schönste Kompliment, meine Übersetzungen wären so uneitel. Und das finde ich schon irgendwie also ganz gut, wenn man, also das strebe ich auch an. Ja. Also auch wenn meine Mutter sagt, in den Fried-Vargas-Übersetzungen würde sie mich wieder erkennen mit meinem Schreiben, aber das ist ja vielleicht eher was Privates.
Das ist ja auch so der Übersetzerinnen-Eigenschaft, die Uneitelkeit, die man irgendwo haben muss, ne? Sonst geht's, glaube ich, gar nicht.
Ja, genau. Also man darf nicht da mit der eigenen Stimme zu sehr drin rumfuhrwerken. Das ist ja auch was Entspannendes. Also für mich hat diese Abwechslung zwischen Schreiben, selber schreiben und Übersetzen, das ist mal eine Entspannung, wenn ich übersetzen darf. So eine Entspannung weg von mir auch. Also dann bin ich mal ein paar Monate irgendwie nicht von mir immer, werde ich nicht von mir behelligt. Und das ist ganz angenehm. Ja. Und los ging es dann eigentlich mit dem Übersetzen, als ich nach dem Studium beim Aufbauverlag gearbeitet habe und habe gemerkt, dass es, also die ganze Verlagsarbeit wäre nichts für mich. Und das hat auch die Lektorin dort gemerkt und hat mir ein Probekapitel mal gegeben von Fred Vargas damals. Und das habe ich übersetzt. Und das hat sie in der Schublade behalten, ziemlich genau, ja, 3,5 Jahre, glaube ich. Und dann hat sie angerufen plötzlich und hat gesagt, ja, wir suchen eine neue Übersetzerin für die Autorin. Ich habe ja da noch ihr Manuskript damals, die Probeübersetzung, wollen Sie das nicht machen? Und so fing das eigentlich an. Und da habe ich mich natürlich auch, also das ist ja wie so ein stetiger Lernprozess, ne? Also ich, beim Übersetzen merke ich, beim Schreiben eigentlich auch, also man ist ja nie angekommen oder fertig, so dass man denkt, so jetzt kann ich es aber, jetzt ist aber ganz leicht, sondern also es kommen immer wieder neue Herausforderungen oder Hürden und es gibt auch nicht das einfache Buch. Ja. Ne? Oft denkt man das so beim ersten Durchblättern, okay, das schaffe ich, das geht schnell, das ist nicht schwer, das stimmt nicht. Ja. Und jedes Buch hat seinen Teufel irgendwie.
Also ja, und oft sind ja die vermeintlich leichten Bücher dann gerade vom Stil her, die schwer dann in der Übersetzung auch wiederzugeben sind.
Ja. Also das, was im Französischen beispielsweise leicht klingt, so Parataxe, das hört sich leicht und elegant, hört sich im Deutschen dann oft plump und einfach an. Ja. Ne? Das ist ja ein Unterschied.
So. Das stimmt.
Und ja, das sind dann eben auch die Sachen, die aber dann Freude machen, dafür Lösungen zu finden.
Ja, es gibt da jetzt Personen, die sagen, dass die Literaturübersetzer und Übersetzerinnen eher so verhinderte Schriftsteller sind. Übersetzer und Übersetzerinnen widersprechen da natürlich vehement. Ich nehme mal an, du auch. Kennst du diese These, ist die dir schon entgegengeschlagen oder?
Ich glaube, es gibt nur gute und schlechte Übersetzungen. So, was jetzt dahinter jeweils steckt, weiß man nicht. Auch nicht jede Übersetzung glückt einem oder so. Das weiß ich nicht, ob das. Ich kenne sehr viele gute Übersetzer und Übersetzerinnen und bin immer froh, wenn auch Klassiker, was ja in Deutschland eine große Mode jetzt in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, geworden ist, also dass man Klassiker nochmal neu übersetzt, sowas wie Dostojewski und so. Und dann auch das ganze Werk oder Flaubert oder so. Das finde ich absolut bereichernd. Also da lege ich dann tatsächlich auch wie in so einem Selbststudium nochmal die Übersetzungen, die jeweiligen nebeneinander und dann gucke ich mir das an und oft ist da ja noch ein Nachwort dran und das finde ich, also sowas finde ich schön, da auch abzutauchen in diese unterschiedlichen Jahrzehnte nochmal, wo unterschiedlich übersetzt worden ist. Ja. Ne? Dass da, also kann man viel draus lernen. Ja. Also in den 50er Jahren hat man für Croissant noch Hörnchen gesagt oder geschrieben. Das muss man heute nicht mehr. Ne? Da sagt man eben Croissant und so. Also das sind so kleine Bewegungen, wo man ja auch Kultur erkennt und den Stand einer Gesellschaft erkennt man ganz gut an Übersetzungen eigentlich auch.
Ne? Wie so Schichten heben. Also. Ja, schön. Ja. Lisa, du übersetzt seit 2009, wenn ich richtig informiert bin, aus dem Polnischen. und bist auch, hast auch Preise dafür bekommen, den Karl Dedecius-Preis zum Beispiel für literarische Übersetzungen. Und außerdem unterrichtest du an den Universitäten in Tübingen, in Berlin, literarisches Übersetzen, organisierst Veranstaltungen. Einige deiner Autoren, Autorinnen sind Joanna Bartor, Philipp Springer und natürlich Olga Tokarczuk. Die müssen wir hier besonders erwähnen, weil diese Dame natürlich eine ganz besondere Verbindung zu den Texttagen hat. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat nämlich die ersten Texttage hier eröffnet mit ihrer Lesung vor 2 Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt wusste sie das noch gar nicht. Sie hat ja rückwirkend den Preis bekommen. Und das ist praktisch jetzt auch so das Versprechen, das hier immer ein bisschen mitschwingt. Wenn man hier eingeladen ist, dann kann man am Ende vielleicht rückwirkend auch noch einen ziemlich großen Preis abstauben. Nein, Spaß beiseite. Im Oktober 2019 gab die Schwedische Akademie ihre Nobelpreisentscheidung bekannt und fast zeitgleich erschien deine Übersetzung ihres Romans Die Jakobsbücher. Das Buch hast du zusammen mit Lothar Quinckenstein, mit deinem Kollegen, übersetzt. Jetzt wollen wir natürlich schon wissen, was war das für ein Moment, als du erfahren hast, dass du eine Literatur-Nobelpreisträgerin gerade die letzten Monate übersetzt hast?
Ja, das war ziemlich interessant, weil ich tatsächlich an dem Vorabend der Entscheidung eine Lesung in Potsdam mit Olga Tokarczuk hatte und da wurde dann schon spekuliert, ob sie Chancen auf den Nobelpreis hätte. Und ein Journalist, der dabei war, meinte, die Chancen wären sicherlich ziemlich gut, aber ich habe das so unter Fiktion abgespeichert, dass ich das eigentlich gleich wieder vergessen habe. Und am nächsten Tag, 13 Uhr, fiel ja die Entscheidung oder wurde die bekannt gegeben und dann rief 20 Minuten später der Verlag an und ich war gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt und war völlig verwirrt über diese jubelnde Stimme am Telefon. Und dann fiel mir das ein, dass ja die Entscheidung gefallen war. Und dann dämmerte es dann, also das war natürlich schon überwältigend, vor allem, weil das so ein glückliches Übereintreffen für uns Übersetzer auch war, dass dieses Buch, die Übersetzung gerade erschienen war und dann eben diese tolle Nachricht mit dem Nobelpreis, ja, das konnte besser ja gar nicht passen. Und mein Kollege Lothar hatte am selben Abend mit Olga Tokarczuk in Bielefeld eine Lesung. Und dann war natürlich dieser Saal, der zuerst für, ich weiß nicht, vielleicht 150 Leute geplant war oder so, der barst, dann platzte aus allen Nähten, das reichte überhaupt nicht. Und sie selber hat es auf irgendeinem Parkplatz dann, ich glaube, sie hatte kaum Empfang mit ihrem Handy, hat sie diese Nachricht dann bekommen und alle waren natürlich ganz aus dem Häuschen. Also es war schon sehr, ja, also sowas passiert einem ja wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, nur einmal im Leben. Dass man eben, ja, dass man feststellt, dass man die Nobelpreisträgerin übersetzt hat. Und ja, das war schon ein tolles Erlebnis.
Ich vermute, das wird dich jetzt auch noch eine Weile begleiten. Bist du jetzt ihre Übersetzerin oder wie ist das? Oder seid ihr beide jetzt das Übersetzergespann für Olga Tokarczuk?
Genau, wir beiden. Das heißt, Lothar hat sogar jetzt mehr gemacht, weil ich dazwischen noch an was anderem gearbeitet, an einem ziemlich dicken Kriminalroman. Und tatsächlich hat der Kampa Verlag, der damals sich ja dann für diese Jakobsbücher, eben dieses dicke Buch, was gerade erschienen war, als der Nobelpreis kam, hatte sich dieser Verlag entschieden, was ein ziemliches Risiko war, weil es ein sehr dickes Buch ist. Es hat an die 1200 Seiten und der Kamper Verlag hatte sich gerade neu gegründet. Und die haben wir dann tatsächlich beschlossen, auch alle bereits vergriffenen Übersetzungen nochmal neu aufzulegen, beziehungsweise teilweise auch was Neues, also was neu übersetzen zu lassen, was schon da war und vergriffen ist. Und das bedeutet, dass wir jetzt sehr viel gemacht haben. Also wir haben dann erst ein kleines Bändchen mit der Nobelpreisrede und einem anderen Essay, den habe ich dann übersetzt vor Weihnachten noch. Dann hatte Lothar 2 neuere Bücher übersetzt, ich dann noch so ein kleines Bändchen noch einmal neu übersetzt und jetzt gerade sitzen wir an einem Essayband, der auch wirklich vor kurzem erst in Polen erschienen ist und der wird jetzt tatsächlich so im Laufe der Tage fertig und das soll dann alles spätestens September auch erscheinen, weil da wohl auch eine Lesereise geplant ist mit Olga Tokarczuk. Und dann möchte man diese ganzen Sachen dann vorrätig haben. Und das ist natürlich wirklich so ein Glücksfall, weil wir es auch gerade bei diesen etwas kleineren, also ich meine kleineren im Sinne von übersetzungstechnisch gesehenen Sprachen, es ja sonst oft auch sehr schwer haben, überhaupt die Bücher den Verlag anzubieten und dass sich das dann verkauft. Und dann ist immer die große Frage, ja, liest das jemand? Also das meiste, was übersetzt wird, ist nach wie vor aus dem englischsprachigen Raum. Ja. Und das ist so, sowas habe ich natürlich noch nie erlebt, dass dann ein Auftrag auf den anderen folgt und man dann alle Hände voll zu tun hat. Das ist schon toll, muss ich sagen.
Da klingt ja gleich so ein etwas düsteres Kapitel der Übersetzerzunft an, nämlich das Finanzielle. Das Literaturübersetzen ist ja nicht nur einer der faszinierendsten Berufe, sondern auch einer der finanziell undankbarsten, würde ich mal sagen. Und also ich kenne das Beispiel von dem bekannten Literaturkritiker Dennis Scheck, der hat ja auch mal als Literaturübersetzer angefangen aus dem Englischen und dann irgendwann aus finanziellen Gründen das Handtuch geworfen, sich dann auf die andere Seite geschlagen, ist da jetzt sehr erfolgreich. Wie sieht das aus jetzt, wenn man wie du eine Literaturnobelpreisträgerin jetzt übersetzt und auch weiter übersetzen kann? Hilft einem das dann auch in diesem Bereich einfach, dass man sagt, da hat man auch dauerhaft eine Möglichkeit, Honorare zu erzielen? Wie sehr hilft das und wie schwierig ist es sonst gerade mit so einer kleinen Sprache? Also wir auch vor dem Hintergrund, dass wir bei den Texttagen ja auch immer mit jetzt hier das Thema adressieren, dass wir Personen hier haben, die daran denken, vielleicht selber mal Literaturübersetzerin zu werden oder Autor selber zu schreiben. Das ist vielleicht auch für unser Publikum eine ganz spannende Frage.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich der Nobelpreis sich stark auf meine Honorare und darauf, dass ich jetzt mehr Bücher, die ich machen möchte, dann auch bekäme, ausgewirkt hat, das glaube ich fast nicht. Ich denke eher, es ist natürlich jetzt ein Glücksfall, dass vieles von Olga Tokarczuk selbst auch aktuell geschrieben wird oder kürzlich geschrieben worden ist, sodass momentan dieser Strom nicht abreißt. Sie soll auch eigentlich noch einen Roman schreiben, der noch nicht recht erschienen ist, aber das wäre dann das Nächste, was wartet. Und ich glaube, dass so auf meine Honorarsituation sich eher dann der Dedecius-Preis oder auch, dass ich jetzt einfach seit 12, 13 Jahren in dem Bereich arbeite und mir natürlich dann auch einen Namen erarbeitet habe, sodass die Honorare jetzt ein bisschen besser geworden sind. Generell muss man sagen, dass ja diese Übersetzungshonorare seit Jahrzehnten kaum steigen. Aber ich finde immer, man hat sich auch für diesen Beruf entschieden und er ist eben tatsächlich einer der interessantesten Berufe überhaupt, weil man ja immer diese neuen Themen hat. Und da finde ich dann immer, es gibt dann auch wenig zu jammern. Also ich bin generell eher bescheiden und habe immer eigentlich kein richtiges Problem mit dem Finanziellen gesehen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeite und dann jetzt eben seit einem Jahr auch tatsächlich mit einem Teilzeitvertrag und da jetzt dann schon die Vorteile auch sehe, wie das ist, wenn regelmäßig dann dieses Gehalt dann einfach reinkommt. Aber tatsächlich habe ich das, jetzt in den ganzen 10 Jahren vorher hat mich das wenig gestört und nach einer Weile ist es dann so, dass man irgendwie auch, es tut sich dann doch immer wieder was Neues auf. Und ich finde, also ich persönlich finde dieses Spannende und die immer neuen Themen und Herausforderungen wiegen das schon auf, dass es finanziell so ein bisschen unsicherer ist. Ja. Für mich jedenfalls.
Also eine echte Entscheidung für den Beruf des Literaturübersetzens, aber auch gleichzeitig dann, wie du beschreibst, sehr hilfreich, wenn man da verschiedene Dinge auch kombinieren kann miteinander. Es klang ein bisschen an, gerade, dass du aus dem Polnischen einfach auch wenn man, wie du sagst, die übersetzerische Perspektive betrachtet, kleine Sprache übersetzt. Ist dein Zweitjob oder dein Drittjob dann in dem Fall, dass du auch noch Literaturagentin sein musst, um die Bücher, die Neuentdeckungen an die Verlage zu kriegen? Oder geht das schon auch von der anderen Seite, dass du Anfragen bekommst von Verlagen?
Also es ist jetzt tatsächlich zunehmend auch, dass es von der anderen Seite kommt oder dass Verlage dann sagen, ja, ich habe jetzt gehört, dies und jenes Buch soll ganz interessant sein. Möchtest du vielleicht ein Gutachten schreiben oder hast du es schon gelesen? Am Anfang war es so, dass ich mir die Bücher ausgesucht habe und tatsächlich dann bei Verlagen angeklopft habe, angerufen habe, versucht, das an den Mann oder an die Frau zu bringen, auch am Anfang natürlich mit sehr wenig Erfolg. In Polen, muss man dazu sagen, gibt es noch kaum diese Sache mit den Literaturagenten. Also es gibt schon einige Agenturen, die auch das vermitteln, aber meistens ist es so, dass die Übersetzer selbst mit den Verlagen im Kontakt sind und dann auch da was zugeschickt bekommen. Dies und jene Buch ist erschienen, möchtest du nicht das mal lesen und da vielleicht anbieten? Und dann ist man natürlich, je nachdem, ob es einem dann gefällt, zwangsläufig auch die Agentin und, ja, und preist das dann an. Ja, es lässt sich da auch, also es ist schon interessant. Ich finde es fast, ich finde diesen direkten Kontakt auch fast einfacher, oder ich bin jetzt auch nicht anders gewöhnt vom Polnischen her, denn in den Fällen, wo Agenturen dann tätig sind, also ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich mich für ein Buch interessiert habe und dann die Autorin da oder den Verlag angeschrieben habe und hieß es, nein, nein, also da ist jetzt diese und jene Agentin tätig, da bitte sich nicht einmischen, das machen wir dann schon. Und das fand ich dann eigentlich ein bisschen schade, weil ich es ganz gut finde, selber Sachen auszusuchen und, und dann vorzustellen und auch wenn es dann in den meisten Fällen doch nichts wird. Aber immerhin hat man dann den Kontakt und so entwickeln sich die Sachen dann weiter.
Ja, also bleibt man auch in so einer ganz aktiven Rolle dann in dem Fall, ne?
Ja.
In der richtigen Kulturvermittlung auch. Ja, Julia, ist das bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders, vermutlich aus dem Französischen, oder deckt sich das mit deinen Erfahrungen, was Lisa jetzt beschreibt?
Na, ich habe das immer als Luxus empfunden, dass ich jetzt nicht Übersetzung ausschließlich mache und deshalb mich auch nicht beeilen muss. Ich muss nicht übersetzen, schrubben sozusagen. Das ist...
zur Erholung, sagtest du.
Ja, ja, also das ist ja, eigentlich eine luxuriöse Situation. Ja. Dadurch kann ich mir immer viel Zeit lassen und da darf ich natürlich auch nicht die Stunden jetzt aufrechnen gegen so ein Honorar. Also da wird es mir schwarz vor Augen. Das darf man nicht tun. Und ich schreibe ja fast zu sehr vielen der Bücher, die ich übersetzt habe, habe ich auch ein Nachwort geschrieben. Mhm. Das heißt, ich recherchiere da auch noch mal ziemlich gründlich. Also solche Bücher wie Hotel du Nord von Dabi beim Schöffling Verlag, da bin ich dann nochmal nach Paris gefahren und tauchte auch nochmal in die Literaturgeschichte ein, um dem Leser von heute, der Leserin von heute nochmal zu zeigen, warum muss dieses Buch 100 Jahre später nochmal eigentlich erscheinen in einer neuen Übersetzung, was ist interessant daran. Und also das ist auch ein Luxus in dem Roman Adieu Paris oder Paris auf Deutsch, von Daniel Anselm für den Arche Verlag. Da habe ich zum Beispiel, da ging es um den Algerienkrieg, der ja kaum in der Literatur vorkommt. Auch ein schönes, interessantes Phänomen. Und da bin ich auch nochmal, also in dieses ganze Thema Algerienkrieg und wie ist es auch von deutscher Seite aus damals gesehen worden und so eingetaucht, wirklich auch mit Akten und so, weil es mich dann selber auch packt und mich interessiert, obwohl das jetzt so tiefgründig gar nicht besprochen wurde im Roman, aber ich muss immer sehr viel mehr drumherum wissen, als ich dann hineingeben muss bei der Übersetzung. Und da habe ich auch ein langes Nachwort zum Beispiel geschrieben. Also das ist schon ein Luxus, ne, wenn man diese Zeit hat, sich damit dann so intensiv zu beschäftigen. Meistens sind es tatsächlich jetzt die Verlage auch, die mich dann fragen, also so wie der Schöffling Verlag mir das vorgeschlagen hat eben. Und dann hängen da meistens noch andere Bücher derselben Autoren dann dran. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, wenn das eine gut funktioniert hat oder interessant war, was ist denn dann noch? Ja. Und dann sichte ich praktisch den Rest, wenn man so sagen kann, des Werkes. Dadurch, dass ich oft auch bereits tote Autoren übersetze, ist das ja dann ein abgeschlossenes Werk. Mhm. Also ne, da kann man dann, ist das ein bisschen überschaubarer. Es gab aber einen Autor, Georges Iverneau, den habe ich tatsächlich ja für den deutschen Markt so entdeckt. Mhm. Das war damals, als ich im Arthur Goldschmidt-Programm Stipendiatin war. Das ist ein Programm für französische Übersetzer. Also beides, vice versa, also die Franzosen, die deutsche Literatur übersetzen wollen und umgedreht. Und dann hatte man Zeit, in Paris in die Verlage zu gehen. Auch das, also ein tolles Programm. Also wir sind dann so in kleiner Gruppe zu fünft durch die Verlage gegangen. Die haben da ihre Bücher auf den Tischen ausgebreitet und haben gesagt, so hier, das wäre doch mal gut und das. Und dann habe ich dieses Buch tatsächlich von einem Stapel, man ist ja dann noch ziemlich müde am Ende eines solchen Tages, irgendwie hat er 20, 30 Bücher und denkt, um Gottes Willen, jetzt erst mal sichten. Und das ist ja eigentlich die beste Voraussetzung, wenn man müde ist und ein Buch spricht einen trotzdem an.
Dann muss es was sein.
Und ich habe es tatsächlich aufgeschlagen und dachte, wieso ist denn das noch nicht übersetzt? Und der war damals schon, er ist ja auch schon tot, damals schon ein Autor, der in Frankreich so gerade, ja, so wie wiederentdeckt wurde. Es gab auch eine Gesellschaft schon, Georges Hiverneau, der ging so langsam auch an die Unis rein und so. Und ja, das hat sofort funktioniert. Ich habe dann ja eine Probeübersetzung gemacht und bei Suhrkamp auch gleich, das ist natürlich auch so eine Sache, man muss den richtigen Verlag auch gleich ansprechen. Ne? Also vielleicht muss man da einen Riecher haben, was für welchen Verlag könnte das geeignet sein. Ja. Und für mich war das so was wie ein Nachkriegsklassiker. Ne? Das Buch, was ich übersetzt habe damals als erstes, kam 1947 dort und ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und eben auch in Frankreich erst wieder entdeckt worden. Und der Suhrkamp Verlag war genau die richtige, war der richtige Verlag in dem Moment für diesen Autor. So. Und auch in der Bibliothek Suhrkamp. So.
Und die sind das, ja dran geblieben.
Die haben und die sind dran geblieben, das ist auch toll. Ne? Also das sind natürlich nicht Bücher, die sich jetzt millionenfach verkaufen. Ja. Aber das ist trotzdem, müssen wir, wenn es überhaupt noch sowas wie einen Kanon gibt, was ja auch schon irgendwie ein lächerlicher Begriff geworden ist, aber für solche altertümlichen Begriffe stehen ja auch solche Reihen, wie die Bibliothek Suhrkamp zum Beispiel. Und die haben das dann weitergeführt, ne? Obwohl das natürlich nur ein paar Tausend sich vielleicht verkaufen oder so. Aber also das finde ich dann auch nobel, wenn Verlage so handeln und das auch vor allen Dingen lieferbar halten. Ne? Also wir sind ja umgeben von saisonalen Phänomenen auf und ab und dann verschwindet es wieder. Und wenn man aber sowas hat wie, ja, da bleibt so ein Buch auch nach 5 Jahren noch, nach 10 Jahren noch und ich kann es immer noch haben und bestellen. Das ist schon eher die Seltenheit.
Das ist natürlich Suhrkamp auch die richtige Adresse dafür, ne? In dem Fall ein Glücksfall.
So viele Verlage gibt es da nicht mehr.
Ja, wenn man sich jetzt so mit dem Gedanken trägt, vielleicht selber mal in Richtung Literaturübersetzung zu gehen und sich von dieser Honorarfrage schon mal nicht abschrecken lässt, was würdest du sagen, was muss eine gute Übersetzerin, gute Übersetzer mitbringen? Ist das Talent vor allem? Ist es viel Handwerk auch im Vergleich zum Schreiben, dem anderen Schreiben? Ist es die Fähigkeit, ganz viel allein am Schreibtisch zu sitzen?
Ja, also das Letzteres sowieso.
Das auf jeden Fall.
Aber sie oder er muss vor allen Dingen gut Deutsch können.
Ja.
Was sich jetzt so normal anhört, was aber gar nicht vielleicht so normal ist. Also man muss die eigene Sprache so wirklich in- und auswendig kennen. Die Fremdsprache, aus der man übersetzt, im besten Falle natürlich auch. Aber vor allen Dingen die Zielsprache, was jetzt hier das Deutsche wäre. Also das ist das A und O. Und ja, das muss man, also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Natürlich ein Gefühl für Sprache, dass man überhaupt gerne in Sprache auch lebt. Also dass man in Sprachspielen auch lebt und dass man alles über Sprache begreift. Also das,
Ohne diese Leidenschaft.
Und auch ein Soundgehör. Ne? Also wenn ich einen Text lese, bekomme ich ja ein Gespür für den Sound einer Autorin, eines Autors. Und das ist ja das, was wir versuchen auch zu übersetzen. Wir übersetzen ja nicht Inhalte, sondern wir übersetzen auch Atmosphäre und Stimmung und alles noch, was drumherum ist, um den bloßen Inhalt. Und das ist ja keine literaturwissenschaftliche Kategorie. Ne? Kann man schwer, also es ist keine analytische Kategorie, Sound.
Gibt's kein Hauptseminar dazu.
Aber das kann man durch vieles lesen und vielleicht tatsächlich auch durch dieses Vergleichende. Also indem man alte und neue Übersetzungen von bestimmten Romanen oder was auch immer oder Lyrik gegeneinander legt, ne? Und mal guckt, warum funktioniert das eine besser, warum gefällt uns das eine besser? Obwohl man ja sagen muss, Übersetzungen werden ja auch immer unmodern. Das ist ja immer so ein Phänomen. Ne? Das Original altert nie, aber die Übersetzung die altert.
Warum ist das so?
Tja, weil eine Übersetzung immer, naja, da versteige ich mich jetzt.
Der traut man nicht so sehr, oder? So, der
ja, genau, weil es natürlich nur übergesetzt ist in die jeweilige Zeit. Also sie trägt offenbar mehr die Färbung der Zeit, aus der sie stammt, als das Werk, was ein bisschen ulkig klingt.
Ja,
eigentlich.
Ja. Nee, wir bleiben noch ein bisschen beim Berufspraktischen. Ich schwenke mal wieder zu dir, Lisa. Ich habe vor kurzem etwas gesehen, gelesen von Nawa Ebrahimi, die den Bachmann-Preis gewonnen hat. Und diese Preisverleihung, die war natürlich virtuell, wie alles momentan. Man sah dann so eine gerührte Autorin hinter weißer Wand in ihrer Zoom-Kachel. Und es ist soweit erstmal alles normal. Kurz darauf ist dann auf Twitter allerdings ein Bild gepostet worden von einer Literaturkritikerin, die diese Szene, aus welchem Grund auch immer, von weiter weg als Foto aufgenommen hat. Und man sah dann Nawa Ebrahimi an einem Tisch, den sie in das Lego-Zimmer ihres Sohns gestellt hat. Und da waren also irgendwie Burgen drumherum und es war völliges Chaos. Und sie hat eben da dieser Preisverleihung beigewohnt sozusagen. Und jetzt interessiert uns natürlich so als Einstieg erstmal brennend, was sehen wir denn von deinem Arbeitszimmer gerade nicht? Weil wir sehen ja nur so eine schöne Bücherwand hinter dir.
Von meinem Arbeitszimmer ist gerade überhaupt gar nichts zu sehen, weil das ja, ich bin jetzt da eben gerade in Greven in Westfalen im ehemaligen Atelier meines Großvaters. Normalerweise lebe ich in Berlin und da wäre jetzt hinter mir, schrecklicherweise gar nicht so viele Bücher, weil die Wohnung sehr klein ist und die sich in vielen Kartons und oben auf Brettern stapeln. Und ansonsten wäre da einfach das Fenster, mein Schrank, meine beiden Kater und dann hoffentlich nicht allzu sehr der Blick auf das Bettsofa. Also es ist wirklich sehr ein sehr kleines Homeoffice, was zugleich auch Wohn- und Schlafzimmer ist. Aber ja, ich habe irgendwie so, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man auch so beim Übersetzen braucht, vor allem wenn man, weil man ja wirklich eigentlich immer im Homeoffice ist, dass man tatsächlich das ausblenden kann. Also ich kann sogar, wenn ich mich wirklich auf was konzentriere, dann kann auch der Fernseher laufen, das höre ich dann gar nicht. Und das ist so eine Sache, also da kann wirklich sonst was drumherum sein. Wenn ich da in diesem Text bin, dann höre ich auch tatsächlich gar nicht, wenn mich jemand anspricht oder so. Und ich glaube, das ist so diese eiserne Konzentration, egal was drumherum passiert, das ist wahrscheinlich auch noch eine von den Fähigkeiten, die man beim Literaturübersetzen mitbringen sollte.
Das heißt, Homeoffice ist praktisch für Literaturübersetzerinnen ein richtig alter Hut. Das
war jetzt gar nichts Neues. Also, wobei ich sagen muss, als ich jetzt diese Stelle bekommen habe, da habe ich dann erst gedacht, wie schön, jetzt kann ich in ein Büro fahren. Kurz darauf war es schon wieder vorbei mit dem Büro.
Aber du bist wenigstens eine Person, die jetzt schon ganz geübt darin ist, dann wirklich alles auszublenden, was ja vielen momentan auch wirklich sehr schwer fällt.
Ja, das kann ich auch verstehen, aber das ist irgendwie bei mir, also man wird auch, ich glaube, man kriegt auch so ein bisschen Nerven aus Stahl, wenn dann die Kinder auch noch Homeschooling haben und auch noch da sind. Also irgendwie habe ich das ganz gut schaffen können, muss ich sagen. Ohne diese Fähigkeit hätte ich da jetzt nichts Gescheites mehr zu Papier oder zu Bildschirm gebracht.
Ja, so Stichwort Homeschooling. Also diese Twitter-Geschichte hat natürlich noch einen anderen Aspekt, eine andere Komponente. Nawa Ebrahimi hat deswegen auch eingewilligt, dieses Foto zu posten oder posten zu lassen, weil sie auch so ein bisschen darauf hinweisen wollte, wie die Situation von, ich sage es mal, schreibenden Frauen überhaupt ist, zumal natürlich in solchen Bedingungen, wie wir sie momentan haben. Und sie wollte damit auch ganz bewusst natürlich so ein bisschen den Geniekult auch stören und konterkarieren, der ja immer so ums Schreiben schwebt. Also schon auch ein politisches Statement, das sie da ausgepackt hat. Kannst du das aus deiner Warte jetzt, du sagst irgendwie, ihr habt auch Homeschooling und Kinder zu Hause, nachvollziehen, dass man, ist es zu wenig bewusst, die Situation von übersetzenden, schreibenden Frauen, auch Männern irgendwie zu Hause, die einfach auch eine oft schwierige Homeoffice-Situation sozusagen haben, wenn man es an die heutige Situation rückbinden möchte?
Ja, ich denke schon, dass das natürlich gar nicht so der erste Gedanke ist, wenn jemand Übersetzungen liest oder sich überhaupt vorzustellen, wie jemand da zu Hause arbeiten könnte. Also manchmal denke ich mir dann auch, jetzt würde ich gerne so vielleicht wie Thomas Mann jetzt einfach die Tür zumachen, alle müssen auf Zehenspitzen schleichen und ich sitze da einfach und arbeite, aber das funktioniert einfach nicht. Sehr und schwierig. Ich kann schon verstehen, dass man dann so ein, oder dass Frau dann vor allem so ein Statement setzen möchte, so und das... Das schaffe ich hier alles, obwohl ich diese Bedingungen eben nicht habe, dass ich jetzt völlig ungestört hier sitzen kann und alles andere tatsächlich ausgeblendet ist.
Ja.
Also es gefällt mir, das Statement, ja.
Ja. Kommen wir so ein bisschen auch von dem Thema zur Sichtbarkeit des Übersetzens. In der Ankündigung zu diesem Gespräch ist ja der International Booker Prize erwähnt, wo ja schönerweise Autorinnen, Übersetzer gleichberechtigt nebeneinander stehen, auch vom Preisgeld. Das ist ja beileibe nicht immer so. Es ist wirklich eher die Seltenheit. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man sogar Schwierigkeiten hatte, als Übersetzerin auf dem Titelblatt überhaupt zu erscheinen. Also Julia, wie siehst du die Situation momentan? Ist man da auf einem guten Weg? Geht es in eine Richtung oder gibt es da auch noch viele Hürden, die man zu nehmen hat als Übersetzerzunft, sage ich jetzt mal?
Naja, also besser geht ja immer. Also Luft nach oben ist immer in vielen Bereichen. Aber das muss man schon sagen, dass sich, sagen wir mal so grob, in den letzten 20, 30 Jahren der Auftritt des Übersetzers, der Übersetzerin, ja doch irgendwie ist deutlich sichtbarer geworden. Also ja. Ich glaube, wenn früher, also in den 60er Jahren, Bücher rezensiert wurden, da sind nie die Übersetzer genannt worden. Also das ist heute anders. Also zu jeder Rezension oder das Feuilleton, wenn da was besprochen wird, gehört auch die Übersetzung, ja, der Übersetzer. Ja. Also das ist ganz klar. Das ist natürlich in bestimmten Sprachen, also den sogenannten großen Sprachen, vielleicht auch für Kritiker leichter, auch mal selber abzuwägen, ist es denn eine gute oder eine schlechte Übersetzung. Für die Mehrzahl der Sprachen ist es aber gar nicht möglich, ne? Also für die Kritiker, also wer will sich da zum Meister aufschwingen und da nochmal kontrollieren, ob das auch ordentlich gemacht worden ist. Aber ich glaube, das hat sich extrem professionalisiert, also dieser ganze Bereich, was ja auch mit dem Übersetzerfonds in Deutschland zu tun hat, der nicht wenig Geld hat. Natürlich, wie gesagt, kann es immer noch mehr sein, aber es gibt viele Programme, viele Unterstützung, viele Stipendien, auch so große Dinge, wie wenn man jetzt nochmal das Werk eines Autors nochmal ganz neu, ne, also so ganze Werkausgaben nochmal neu übersetzt, ja, werden müssen, ja, oder so. Also auch für sowas gibt es ja immer Zuwendungen. Es gibt Poetikdozenturen für Übersetzerinnen. Also da gibt es doch eine Menge. Wenn man möchte, kann man da sehr sichtbar sein.
Also schon auch einiges, was da im Hintergrund auch läuft, was das einfach auch befördert, dass zunehmend die Übersetzung auch sichtbarer wird. Du hast die Rezensionen angesprochen. Also ich glaube, wenn Sie zu Hause die Probe machen, morgen mal eine Zeitung aufschlagen, eine Literaturrezension sich anschauen von einem fremdsprachigen Werk, dann habe ich immer so das Gefühl, bei der Hälfte dieser Rezensionen wird die Übersetzung gar nicht erwähnt. Dann gibt es noch einen Großteil, da steht dann irgendwo der Satz hinten, kongenial übersetzt von. Und dann gibt es immer noch so einen kleinen Teil, die versuchen dann irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, aber es sind die wenigsten, die da wirklich aus meiner Wahrnehmung wirklich sich echt mit der Übersetzung auseinandersetzen. Warst du auch schon mal die kongeniale Übersetzerin in den Rezensionen deiner Bücher?
Ja, also neulich, das fand ich beim letzten Buch, das war Die Tanzenden, bei Piper erschienen, von Victoria Maas. Und ich glaube, da stand in einer Rezension, und ich glaube, es ist ganz gut übersetzt.
Okay. Also,
das heißt, die Kritikerin wusste es auch selbst nicht, aber sie hat es vielleicht gehört, dass es ja ganz gut übersetzt worden sei. Also, ich verfolge allerdings jetzt auch nicht jedes, nicht jede Rezension oder nicht jedes Gespräch im Feuilleton. Ja.
Da fehlt mir die Lisa, Zeit. Du hast gerade gelacht, habe ich gehört, bei dem Kongenialen. Hattest du diese Erfahrung auch schon bei dir?
Nee, die hatte ich nicht, aber nee. Das ist so ein ganz beliebtes Adjektiv.
Das kommt sicher
eigentlich
noch.
Eigentlich, wenn einem nicht so richtig was einfällt, dann ist es kongenial.
Ich lese auch.
Mir kriegt das von den Verlagen ja oder eigentlich regelmäßig geschickt, die Rezensionen, aber ich lese die auch gar nicht alle durch. Oft ist es ja wirklich dann der letzte Satz, wo dann noch steht, aus dem Polnischen übersetzt von oder so.
Ja.
Und dann, ja.
So, weil es irgendeine Vorgabe gibt, das noch dazu zu schreiben und dann. Genau, aber kommen wir mal noch ein bisschen zum Übersetzen selbst. Und zwar hast du ja mal wohl gesagt, Übersetzen sei wie Haare schneiden. Und dazu muss man jetzt allerdings wissen, dass du eine ausgebildete Friseurin auch bist. Diesen Hintergrund brauchen wir natürlich zu diesem Statement. Das könntest du uns jetzt mal ein bisschen erläutern. Wie kann man das verstehen?
Ja, das kann ich ganz gut erläutern. Denn man arbeitet ja beide Male, also Autor oder Kunde, ist irgendwie auch so ein bisschen dasselbe und die Haare sind der Text. Und man kann sich natürlich jetzt für, sagen wir, jemand kommt und man kann sich eine wunderbare Frisur auf dem Kopf vorstellen, aber die Haare lassen das einfach nicht mit sich machen. Das heißt, man muss dieses Material so nehmen, wie es ist, und dann natürlich sagt derjenige oder diejenige, was er oder sie möchte. Aber was man daraus macht, ist ja dann eine Mischung aus Erfüllung dieses Wunsches, den Möglichkeiten, die das Haar so bietet, und natürlich dem eigenen Stil, wie man auch irgendwie diese Haare schneidet. Und ich denke, gut ist diese Frisur dann, wenn sie unterstreicht, was der oder diejenige für ein Typ ist und damit sozusagen sagen will. Und ich habe ganz oft gemerkt, dass man zuerst dann denkt, oh je, was ist das für ein seltsamer Wunsch? Und wenn man dann anfängt, das Haar zu bearbeiten, man plötzlich genau versteht, ach, das möchte diese Person haben. Und am Ende ist es dann im Rahmen des Möglichen das geworden. Und dann muss man sagen, okay, sie oder er hatte recht. Es ist tatsächlich genau diese Frisur. Ja. Und ich finde, das ist so beim, also dieses Vermögen, dieses, das hatte ich auch vorher schon dazu sagen wollen, was man als Übersetzerin auch braucht, dieses so eine ganz bestimmte Art von Empathie, dass man verstehen und spüren kann, was jemand möchte. Also was möchte dieser Autor, diese Autorin sagen, oder was möchte dieser Text einem sagen? Was ist das für ein Material, was ich jetzt hier vor mir habe? Und was kann ich damit machen, um das so zu sagen, wie diese Person, also sei es jetzt Autor, Autorin oder eben dieser Text oder eben dieses Haar und diese Kundin damit sagen möchte. Und auf diese Weise, finde ich, ist das eigentlich ähnlich, denn man kann weder übersetzen noch Haare schneiden, wenn man selber so denkt, okay, ich finde, das muss jetzt so sein und das mache ich jetzt so.
Ja,
und fropfe das da so drauf. Und deswegen glaube ich, dass das dieselbe Art von Fähigkeit ist.
Das heißt, du würdest...
Man muss nehmen, was man kriegt, sozusagen. Genau.
Nein, aber das, was man kriegt, ist gut.
Ja,
und was, wenn man dann damit was macht, dann kommt das, also wenn man daraus was Gutes machen kann, dann kommt was sehr Gutes raus. Ja. Auch wenn man vielleicht vorher gar nicht verstanden hat, was das jetzt für ein Wunsch da war. Oder wenn man dann damit arbeitet, versteht man, und dann, am Ende ist das Ergebnis, wenn man das verstanden hat und dieses Gefühl dafür hat, dann ist das Ergebnis gut.
Das heißt, du färbst jetzt nicht gegen den Willen der Kundin die Haare blau oder schneidest den Zopf ab oder sowas. Das kommt da nicht in die Hände.
Du in ganz seltenen Fällen. Okay. Ja, und ich rede auch jetzt eher über den Schnitt, über diese Form. Also Farbe habe ich damit jetzt gar nicht so gemeint, aber da kann man ja tatsächlich, also das kann man ja tatsächlich irgendwie, wenn jemand sagt, ich möchte das und das, dann ist es meistens möglich, das zu machen. Aber der Schnitt hat wirklich sehr viel damit zu tun, wie die Haare sind. Und die Übersetzung und die Form nachher hat sehr viel damit zu tun, wie dieser Text beschaffen ist. Und wenn man nicht versteht, was das für ein Text oder was das für Haarmaterial ist, dann sollte man die Finger davon lassen.
Also auch
das finde ich auch. Es gibt ja manche Texte, die sich einem nicht erschließen einfach.
Ja.
Und wo man auch denkt, gut, das ist ein interessantes Thema, aber ich glaube nicht, dass ich dieses Buch übersetzen sollte, denn ich verstehe, ich gleite da so dran ab. Das sagt mir gar nichts. Und wie soll ich das? Ich wüsste nicht, wie soll es auf Deutsch klingen.
Ja, also dann haben wir jetzt nochmal eine ganz interessante Herangehensweise, Qualifikation, wie man zum Literaturübersetzen kommen kann, durch sowas wie eine Ausbildung zur Friseurin. Also die Metaphern sind ja irgendwie so eine Sache, die werden von dem Thema Literaturübersetzen irgendwie angezogen. Also es gibt ja irgendwie so dann diese Metapher des über den Fluss Setzens für das Mitteln. Es gibt also das Bild für die Unmöglichkeit des Übersetzens in Fesseln tanzen, in Ketten tanzen. Hast du auch eine Lieblingsmetapher fürs Übersetzen, Julia?
Nein, eine Metapher nicht, aber mein Lieblingssatz ist, Übersetzen ist unmöglich, aber nötig.
Okay, das ist auch schön.
Damit ist dann alles, ist der Wind aus den Segeln genommen und man muss es eben am Ende doch machen.
Ja. Und der Satz könnte auch von einer Kundin im Friseursalon stammen.
Ich glaube aber, Umberto Eco hat es gesagt.
Okay, ja.
Ohne Haar dazwischen, genau.
Der darf das auf jeden Fall. Wie geht man nun ran an so eine Übersetzung? Wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie du kriegst den Auftrag und das Original liegt vor dir, in welcher Form auch immer, das Word-Dokument ist leer. Das ist ein schöner Moment. Was macht man dann? Wie läuft das bei dir ab? Was ist der Anfang, der Beginn von so einer Übersetzung?
Ja, also das muss man gar nicht jetzt so wahnsinnig aufbauschen. Man beginnt. Also Man hat ja das Buch dann meistens schon gelesen, wäre irgendwie hilfreich, ne?
Ja.
Und dann legt man los. Beim Schreiben würde ich jetzt nie, oder ich fange selten beim Schreiben meiner eigenen Bücher bei Seite 1 an.
Mhm.
Also das ist eine viel größere, so wie das Forum Romanum, so mit Säulen und Ruinen und also das ist so wie so eine große Baustelle irgendwie. Das ist beim Übersetzen anders. Also da gehe ich stringenter natürlich vor, tatsächlich von Anfang bis Ende. Und naja, klar, dann gibt es verschiedene Fassungen. Liegen lassen ist auch immer gut, aber man hat manchmal ja keine Zeit. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein Luxus, wenn ich keinen Termindruck habe. Mhm. Das ist immer das Beste. Also ich mag es ungern, wenn es so heißt, ja jetzt aber bis Ende irgendwie des Jahres oder des Monats muss es fertig sein. Dann sind die Fehler irgendwie schon vorprogrammiert. Ja. Und Zeit ist für das eigene Schreiben wie fürs Übersetzen immer hilfreich. Ja, wenn man in den Text dann nochmal reinguckt nach einem Monat, nach 2 Monaten, dann fällt einem schon selber alles auf. Ne? Und
ja, diese Zeit hat man ja als Übersetzerin oft nicht. Also gerade
in den meisten Fällen nicht, nein.
An die Englischübersetzungen, die sind ja am hartesten getaktet mittlerweile. Irgendwie da hört man ja auch immer wieder, dass während das Buch entsteht, schon die ersten Teile von der Übersetzerin, dem Übersetzer dann schon mal in die Rohfassung gebracht werden. Dann ist das so stückweises Weiterarbeiten. Das klingt jetzt eher nach zu wenig Zeit.
Ja, halte ich für schwierig. Also natürlich muss es so sein.
Ja,
muss nicht so sein, aber es ist so. Aber also ich arbeite lieber mit sehr viel Zeit natürlich, aber wer nicht, ne? So. Und dann sind ja meistens noch, kommen ja zwischendurch auch oft größere Recherchen.
Mhm.
So. Also man liest vielleicht erstmal so einen ersten Schwung durch, also das Buch so durch und denkt, ja, okay, da komme ich zurecht. Und dann plötzlich entpuppt sich das eben auf Seite. Also bei dem Roman von Frédéric Becbédé zum Beispiel, bei dem letzten, habe ich, da ging es so viel um neue Gentechniken, Genschere und so. Und ich habe dann immer, wenn ich auf Reisen war, immer in den Bahnhofsbuchhandlungen immer so die neueste Geo-Spezial irgendwie gekauft, also wo dieses Thema irgendwie behandelt wurde, um einfach dieses Vokabular mir drauf zu helfen. Also da habe ich wahnsinnig viel recherchiert, bis ich dann gemerkt habe, ich habe oft die gleichen Artikel gelesen, die der Autor auch gelesen hatte und in sein Buch verbastelt hat sozusagen. Aber da war ich dann froh, dass ich die Wörter einfach da zur Verfügung hatte. Ne? Gerade bei so einem Spezialwissen ist das ja, also das war schon ein ziemlicher Aufwand. Aber da freue ich mich dann auch, weil das war ein Thema, mit dem hatte ich mich vorher noch gar nicht beschäftigt. Und das ist super, da weiß ich jetzt ganz viel drüber und es war mal was anderes.
Da wird es nämlich langweilig.
Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich was. Also wenn man einen Beruf sucht, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten, was einen auch locken könnte, wo man wirklich seine Neugier so behalten kann, der immer wieder auch Abwechslung verheißt, das ist wirklich was beim Übersetzen. Das ist der Beruf eigentlich dafür. Also und der allerletzte Roman, den ich übersetzt habe, der vorletzte, da ging es um Hysterikerinnen am Ende des 19. Jahrhunderts. Also auch wieder eine ganz eigene sozialgeschichtliche Sache, die ich auch extrem interessant fand. Und da tauche ich dann auch ein, dann suche ich mir andere Romane, die das behandelt haben und natürlich nochmal in die Alltagsgeschichte Frankreich, 19. Jahrhundert und so. Das ist, wo hat man das schon? Ne? Also in welchem Beruf?
Spricht große Zufriedenheit.
Ja,
mit diesen Worten, sehr schön. also im Laufe so eines Übersetzungsprozesses werden ja auch immer viele Entscheidungen getroffen. Wenn man am Anfang etwas so und so übersetzt, muss man es irgendwo auch durchziehen. Lisa, gibt es Entscheidungen, die dir da besonders schwer fallen? Ist es was, was einfach so mitläuft, was man irgendwann auch drauf hat, dass man sich da nicht verzettelt? Oder wie gehst du an sowas ran?
Ich kann mir meistens ziemlich gut merken, an welcher Stelle ich was verwendet habe. Manchmal kommt es natürlich dann vor, dass man im Laufe des Buches dann merkt, ich möchte es doch lieber anders nennen und dann muss man wieder zurückgehen und da noch was umändern. Deswegen ist es eigentlich auch, also so Dinge, die dann schon so in Teilen übersetzt und abgegeben werden und dann überhaupt nicht mehr am Ende ganz, also ich finde, man sollte nicht mit zu heißer Nadel stricken. Das kann immer noch sein, dass einem, auch wenn man die ganze Zeit dachte, ich nenne es so und ich mache das so, dass einem am Ende einfällt, nein, eigentlich muss es doch anders sein, ich muss da nochmal zurückgehen. Ich finde, das ist auch so eine, Übersetzen ist auch eine sehr intuitive Sache. Das hat jetzt wenig so mit ja, so fachlichem, so ich weiß jetzt genau, jetzt mache ich die und die Handgriffe oder so zu tun, sondern einfach ist auch hat sehr viel mit einem Text auch fühlen zu tun. Und ich muss sagen, was ich immer gut fand jetzt, also gerade diese Tandem-Übersetzung mit Lothar Quinckenstein, das kann und möchte ja wirklich nicht jeder und jede Übersetzerin so machen. Aber ich finde das sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man zu zweit an Texten arbeitet. Weil, also wir haben bei der Olga Tokarczuk, bei den Jakobsbüchern, die ja so sehr umfänglich waren, uns deswegen dafür entschieden, eben erstens wegen dieses Umfangs, zweitens, weil wir beide dann versucht haben, mit vereinten Kräften einen Verlag zu finden und dann dachten, na gut, wenn dann ist es auch gerecht, wenn wir es zusammen machen. Und tatsächlich war da so viel Zusätzliches zu lesen über diesen Jakob Frank, über die Geschichte des Judentums in Polen, über diesen Frankismus, lauter Dinge, die sich auch auseinander ergaben, dass man jetzt im Nachhinein sagen kann, wir haben da wie so eine Art Mini-Studium quasi nebenbei noch absolviert und niemand außer uns hätte jetzt mal eben sagen können, okay, in dem und dem Kapitel würde ich das und das jetzt so machen. Also auch also es steckte niemand so drin und ich denke nicht, dass ich das alleine so geschafft hätte. Wir haben wahrscheinlich auch zu zweit noch Hinweise übersehen oder vielleicht auch immer noch Fehler gemacht oder vielleicht Quellen nicht gefunden, aus denen noch irgendwas stammte, aber das war sehr, sehr gut, dass man da immer diese Spiegelung hatte und tatsächlich, also wir haben das kapitelweise abwechselnd gemacht und uns die Kapitel immer dann abwechselnd zugeschickt, die gingen oft 5-6 Mal hin und her und da ist es oft dann so gewesen, dass wir in so einen Prozess reingekommen sind, wo wir dann dieselben Ideen entwickelt haben. Und da waren öfters Dinge, die noch nicht ganz klar waren. Wie nennt man das jetzt hier? Wie gehen wir damit um? Und dann ist so während dieses Hin- und Herschickens ist plötzlich so eine neue Idee geboren worden. Und das war's dann. Und das fand ich einen sehr interessanten Prozess, der eigentlich wünschenswert ist für jede Art von, ja, vielschichtigerem Text, der einfach dadurch noch gewinnen kann, dass man ihm dann noch mehr Tiefe gibt. Ja. Und das ist, glaube ich, was man auch dann zu zweit sehr gut machen kann. Also ich habe manchmal auch, dass ich dann selber, wenn ich alleine an einer Übersetzung sitze, dann einfach nicht so richtig weiter weiß und dann stehe ich auf und mache erstmal was anderes und dann arbeitet das so vor sich hin und plötzlich ist die Idee dann da. Das funktioniert auch so. Aber dieser Austausch zu zweit, dass man eben dann auch so nochmal mit etwas fremderem Auge dann drauf guckt und dann arbeitet das so, also in zwei Gehirnen vor sich hin. Das fand ich jetzt für alle komplexeren, also thematisch komplexeren Dinge wirklich sehr hilfreich, muss ich sagen. Also wenn man da so im eigenen Saft köchelt, denn man kann ja doch aus seinem eigenen Radius irgendwie, aus seiner eigenen Sphäre nicht so richtig raus. Ja. Und das ist schon immer gut, dann so zu zweit so drauf zu gucken.
Das ist ja doch ein ganz spannender Aspekt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt auch zunimmt, dass man auch mal als Tandem an so eine Übersetzung rangeht, mehr als früher vielleicht noch. Gleichzeitig stelle ich mir das bei so einem 900-Seiten-Roman wie die Jakobsbücher unglaublich schwierig vor, am Ende dann auch wirklich glatt da einen einheitlichen Stil zu haben. Wie war das ein Problem für euch oder ergibt sich das durch das, was du beschrieben hast, dass man am Ende sich im Gedanklichen so annähert, dass dann auch wirklich durch diesen intensiven Austausch dann auch der Stil sich ergibt?
Also das hat sich tatsächlich dann da ergeben, aber ich glaube, dass es auch wahrscheinlich nicht mit jedem funktioniert. Man muss schon irgendwie so, die beiden Menschen, die daran arbeiten müssen, irgendwie ineinander greifen, das muss sich verknüpfen können. Und tatsächlich haben wir es einfach so oft hin und her geschickt und dann einmal im Monat uns getroffen und nochmal die letzten Kapitel durchgegangen, dass am Ende ich fast manchmal gar nicht mehr wusste, welche hatte ich denn jetzt gemacht und welche hatte Lothar gemacht. Also das, aber wir haben wirklich sehr, also wir haben zwei Jahre dran gearbeitet, muss man sagen. Das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit und sehr intensiv und diese Zeit und die Möglichkeit hat man eben auch nicht immer.
Da ist man nach zwei Jahren dann auch froh, dass der vorbei ist oder ist das dann eher so ein Entzug, auf den man da zuschlittert?
Ja, nee, ich war, genau, deswegen war ich auch, als diese Nobelpreis-Nachricht kam, auch noch so einigermaßen betäubt und in ganz anderen Dingen dann, weil man einfach auch nicht mehr kann dann. Das ist so, also diese Geschichte von Jakob Frankl, überhaupt das Ganze so mitzuerleben. Und Olga Tokarczuk, muss man ja sagen, hat ja selber insgesamt 10 Jahre für dieses Buch gebraucht, also 6 Jahre geschrieben. Und das ist, dass man das dann innerhalb von 2 Jahren zu zweit dann nachempfindet, ist ja trotzdem ein ziemlich schnelles Tempo. Ja. Das war so eine Reizüberflutung, dass ich dann danach dachte, so jetzt will ich eigentlich erstmal gar nichts mehr übersetzen. Also habe ich auch zum ersten Mal gedacht, muss ich sagen.
Und wie lange hat es gedauert, ja, bis dann doch wieder es in den Fingern gekitzelt hat? Wahrscheinlich gar nicht so lange am Ende.
Naja, es kam dann ja diese Nobelpreisrede. Ich
konnte es gar nicht.
Und natürlich war die interessant. Ich konnte gar nicht sagen, jetzt will ich erstmal nicht mehr. Ja. Und man möchte, also wenn es dann, das, es war ja auch dann so eine beglückende Erfahrung, dass diese Dinge dann so irgendwie so schicksalshaft fast ineinander greifen, dass man diesen riesen Band fertig bekommen hat, der auch so schwer, also wir haben insgesamt, glaube ich, fast 3 Jahre nach einem Verlag gesucht. Mhm. Und ich dachte schon, das wird überhaupt nichts mehr. Und dann plötzlich überschlägt sich das alles so. Und dann lässt man sich halt nur noch mitziehen.
Eine große Feier.
Ja, genau.
Ja, schön. Ja. Stichwort Stil. Julia, du hast ja auch einfach diese Autorinnen-Erfahrung, wo ja Stil schon irgendwas sehr Maßgebliches ist. Ist das beim Übersetzen vermutlich ein bisschen anders, dass man da eher versucht, keinen eigenen Stil reinzubringen? Oder würdest du jetzt sagen, anders gefragt, wenn du Übersetzungen liest von Kolleginnen und Kollegen, du erkennst da jemand raus an der Übersetzung?
Ja, bei bestimmten Autoren wahrscheinlich schon. Aber nur zum Besten.
Ja.
Also
darf auch mal so sein.
Ja, was heißt Stil? Also Stil hat ja jeder irgendwie. Also das ist ja gar nichts mehr, was irgendwie gilt. Also dieses Zurücknehmen, über das haben wir ja vorhin schon gesprochen, ne? So ein bisschen. Also dieses, dass man eigentlich uneitel ist und die eigenen, jetzt das eigene Feuer da irgendwie mal beiseite lässt und wirklich dem Text nur folgt. Ja. Also das ist eigentlich so mein Credo, was eigentlich gar kein Credo ist, weil ich mir das jetzt nicht jeden Tag irgendwie so vorsage und ich muss mich auch nicht zurückhalten, sondern das ist, wie gesagt, eine entspannende Arbeit, weil das andere findet an anderer Stelle statt. Mhm. Also ich habe das ja wirklich so irgendwie auseinandergedividiert. Und es gibt aber trotzdem natürlich immer Momente, wo das auch gefordert wird, dass man jetzt so ein bisschen auch mal über die Stränge schlägt oder Originalität beweist, ja, oder so. In dem einen Fred Vargas Roman zum Beispiel, das fällt mir dabei ein, da ging es um ein französisches Polizeiteam, was nach Quebec, also nach Kanada, gereist ist. Und die sprechen ja dort Québécois, also ein spezielles Französisch. Und die Franzosen haben das in dem Buch, in dem Original, nicht verstanden. Mhm. Das ist so ein bisschen, als ob wir, naja, man kann es eben nicht vergleichen. Also als ob wir nach Bayern kommen und niemand aus Brandenburg versteht die Bayern oder so, was nicht ganz auf der Ebene liegt, ja, aber ja, so ungefähr. Und ich musste mir also für diese Quebec-Leute einen Kunstdialekt ausdenken, weil ich das ja nicht übersetzen konnte in einen europäischen Dialekt. Wäre ja unlogisch gewesen. Hätte man zum Beispiel vor 60, 70 Jahren auch anders gemacht, ne? Also da hätte man vielleicht, die hätte man Schweizerisch sprechen lassen oder Österreichisch oder so, was ganz unlogisch wäre. Und ja, dann habe ich mir, die haben, das Markenzeichen von diesen Quebec-Leuten war immer, dass die so in Bildern reden. Also die haben besonders viele so eine bildhafte Sprache, Metaphern und so weiter. Und die Autorin hat das natürlich auch reichlich ausgeschöpft und ausgenutzt, weil das auch einen Witz hatte. Mhm. So, und ich habe mir dann halt diesen Kunst, diese Kunstsprache da einfallen lassen müssen, was auch schön war. Da habe ich auch viel Zeit mit verbracht, aber es war auch was Beglückendes. Also etwas, was es gar nicht gibt, also was auch noch nie da war, sozusagen ins Deutsche reinzubringen. Also das sind eher diese Stellen, an denen man sich beweisen kann. Ja? Also jetzt nicht sozusagen der Stil, also elegant, das ist sowieso immer mein Bestreben. Also, aber danach wählt man ja vielleicht auch ein bisschen die Bücher schon aus. Also entspricht mir das überhaupt? Ich kann ja auch jetzt nicht alles übersetzen. Aber man sieht ja, ist das ein Buch, was irgendwie, ja, dass ich fühlen kann, dass ich empfinden kann, wo ich die Sprache empfinden kann, und dann geht es auch schon seinen Gang. Also dann muss gar nicht jetzt so viel von mir rein. Das sind eher eben diese anderen Momente, wo man sich tatsächlich mal überlegen, irgendwie so Drolligkeiten überlegen muss oder was. Oder wenn da Lyrik noch drin vorkommt oder wenn gereimt wird. Es gab einen anderen Roman, da fand dann immer Alexandrina auf Französisch. Das ist eine Form, die bei uns jetzt gar nicht so oft vorkommt. Was macht man dann, ne? Wie überträgt man? Das ist ja dann gar keine Übersetzung, sondern man muss sich ein Äquivalent dafür übersetzen. Für die Wirkung, die es im Ausgangstext hat. Also ich kann nicht starr die Bedeutung oder das Versmaß übersetzen, sondern ich muss gucken, welche Wirkung soll das denn haben für den französischen Leser. Also muss ich das gleiche Äquivalent finden mit der gleichen Wirkung im Deutschen und solche Sachen. Und ja,
Ist diese Leserwirkung für dich dann auch das maßgebliche Kriterium für Texttreue? Da gibt es ja auch im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Definitionen von, am Anfang sehr wörtlich, dann ging es um die Bedeutung, mehr dann um die Wirkung auf den Leser, die Leserin.
Naja, ja, man muss gucken, was der Ausgangstext will. Also wie ist der gebaut? Verschließt der sich? Ist der schon hermetisch? Oder ist der auf eine, also welche Wirkung will der haben? Und jeder Text will ja doch irgendwie eine Wirkung entfalten. Und wenn man die, muss man fühlen oder begreifen oder erahnen nicht. Es steht ja da. Also man muss sie übertragen, einfach im besten Falle.
Ja. Genau. Ich würde nochmal zu dem Aspekt Kontakt mit Autor, Autorin kommen und schwenke nochmal zu Lisa, weil einfach mir gerade das Bild von euch beiden, die ihr da 2 Jahre lang euch an den Jakobsbüchern abgemüht habt, gerade im Sinn ist. Wie viel Kontakt hattet ihr zu Olga Tokarczuk in dieser Zeit und ist so ein Kontakt hilfreich? Ist der gewünscht auch von der Autorin, vom Autor oder auch von der Übersetzerseite her? Wie verhält sich das bei dir jetzt ganz persönlich?
Wir hatten natürlich Kontakt zu Olga Tokarczuk, weil wir vorher schon während dieser Verlagssuche dann auch immer in Kontakt waren und sie dann fragte, wer kommt jetzt da in Frage, wer interessiert sich und so. Aber sie wollte gar nicht gern, das ist tatsächlich was viele Autorinnen und Autoren nicht so gern wollen, dass man jetzt fragt, wie, was ist denn da jetzt so genau gemeint, wie bist du darauf gekommen? Also mich interessiert es dann schon manchmal, wie jemand auf einen Gedanken gekommen ist. Aber dadurch, dass es auch schon, dass sie so lange an dem Buch gearbeitet hat, wusste sie manchmal schon selbst nicht mehr, was war jetzt in welcher Reihenfolge gewesen und war wahrscheinlich auch ganz froh, dass sie dieses riesige Werk einfach abgeschlossen hatte. Und sagte dann, nein, also es ist Fiktion. Sie will ja nicht jetzt 1:1 die Lebensgeschichte dieses Jakob Frank an Fakten nacherzählen, sondern viele Dinge sind eben auch fiktiv. Auch wir hatten auch den Fall von einem Zeitungsartikel, der aus der Vossischen Zeitung sein sollte. Und wir haben ewig gesucht und waren auch im Archiv in Offenbach und so weiter. Und dann stellte sich heraus, nein, sie hat sich den ausgedacht. Und also das hat dann gar keinen Zweck, da was zu fragen. Es interessieren dann einen immer so viele Fakten und so viele Dinge. Was war da jetzt dahinter? Aber tatsächlich sagen viele Autoren von fiktiven Büchern, nein, also das macht ihr so, wie ihr es versteht. Und tatsächlich ist es ja, das ist ja auch die Übersetzung. Ich meine, wenn ich jemand anderer wäre, wäre die Übersetzung anders, weil ich sie anders verstanden hätte. Und tatsächlich, das ist eben das, was einem bewusst sein muss bei einer Übersetzung. Auch wenn ich es in 2 Jahren oder 10 Jahren nochmal machen würde, wäre diese Übersetzung anders geworden. Und genau, das ist dann eben die Aufgabe des Übersetzers, der Übersetzerin. Wie verstehe ich das? Was mache ich jetzt daraus? Und so... Ja, Dinge, die man nachfragt, können hilfreich sein, aber tatsächlich kann ja die Autorin in den seltensten Fällen oder eigentlich nie einem sagen, so, das müsste jetzt auf Deutsch so heißen. Ja. Also das hilft ja auch gar nichts. Von daher ist man dann schon in Kontakt, aber das wäre hinderlich, wenn jemand glaubt, genau, nein, ich bin mir ganz sicher, das muss jetzt das Wort im Deutschen sein. Das ist ja, ich würde ja auch, wenn ich jetzt was schriebe, würde ich ja auch nicht jemandem sagen, der oder die es ins Polnische übersetzt, das muss jetzt da so heißen. Also das ginge ja gar nicht. Das Gefühl habe ich fürs Polnische tatsächlich auch nicht, wenn jetzt jemand, ne, also vor allem ich stecke ja auch nicht in dieser übersetzenden Person drin. Das heißt, das kann im Grunde kann einem niemand sagen, wie das jetzt da heißen muss. Und ja, so kann man eben Dinge nachfragen, die vielleicht, wo jemand was gelesen hat, wie dieser Gedanke entstanden ist, aber tatsächliche Fragen so zu dem, wie soll das jetzt da sein, ergeben sich dann eigentlich auch gar nicht daraus.
Ja, spannend. Ich würde an der Stelle vielleicht mal gerade etwas vorbeischauen hier an euch beiden zu unserem Chat. Da ist momentan aber nichts drin. Dann können wir einfach nochmal weitermachen mit einer Frage, die jetzt so langsam auf den Schluss zusteuert und die ich jetzt hier natürlich stellen muss. Und zwar war das Literaturübersetzen ja vor kurzem wirklich groß in der Presse und in der Diskussion, also größer als lange Zeit, mit dem Fall von The Hill We Climb, also diesem Gedicht von Amanda Gorman bei der Inauguration von Joe Biden. Dieses Gedicht wurde natürlich in kürzester Zeit in die verschiedensten Sprachen übersetzt oder sollte übersetzt werden. Und wir haben alle noch den Fall so ein bisschen im Kopf, dass dann als erstes in den Niederlanden die Übersetzerin zurückzog, Marieke Lukas Reinfeld, nachdem eine Aktivistin meinte, das wäre seine vergebene Chance. Sie hat es relativ vorsichtig formuliert, das wurde dann von der Presse noch aufgebauscht. eine verlorene Chance, dass es nicht eine Person war, die einen ähnlichen Hintergrund hat wie Amanda Gorman, die das Gedicht übersetzt. Wie habt ihr diesen Fall selber erlebt, die Debatte drum aus eurer Sicht der professioneller Literaturübersetzerinnen? Hat es auch in der Übersetzerszene große Wogen geschlagen? Habt ihr da eher den Kopf geschüttelt? Habt ihr gesagt, irgendwie ja? Wie war da eure Empfindung dazu? Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte.
Also ich kann gern anfangen. Ich denke mir, das ist einfach, es ist einfach eine schwierige Frage, weil wie weit will man da gehen? Wenn man so weit geht, dass jemand tatsächlich nur in der Lage sein soll, Texte zu übersetzen, die im Grunde eine fast identische Person geschrieben hat, dann müsste ich vom Deutschen ins Deutsche übersetzen. Also das ist dann, dann könnte man ja auch sagen, jetzt kann kein Mann mehr irgendwas von der Frau übersetzen. Und ich denke, dass einfach der Punkt, diese Sache ist, die ich vorher schon gesagt habe, mit dieser Empathie und der Fähigkeit zu fühlen, was jemand sagen möchte mit diesem Text und gar nicht so sich selbst, also ich meine, ich bin ja nicht einmal in der ehemaligen DDR geboren. Also man könnte mir auch sagen, naja, was hast du denn mit polnischen Autorinnen oder gar Autoren gemeinsam, obwohl das ja noch ein Nachbarland ist. Und trotzdem denke ich, die Fähigkeit, die ÜbersetzerInnen auszeichnet, ist doch, dass man eben in der Lage ist, sich so in diesen Text hineinzuversetzen, dass man diese Nuancen auch wahrnimmt und nicht einfach so darüber hinweg trampelt, sagen wir mal so, wenn da Dinge sind, die einem auffallen, die vielleicht derjenige, der den Text geschrieben hat, anders sieht, als man selbst oder ein anderes Empfinden hat. Und natürlich muss man sich bewusst sein, dass, wenn man jetzt einen Text einer schwarzen Lyrikerin übersetzt, dass, wenn ich das täte, dass ich natürlich nicht schwarz bin und diesen Hintergrund nicht habe und dann vielleicht nicht diese Erfahrungen gemacht habe, aber dass ich doch vielleicht an bestimmten Stellen stutzig werden könnte, wo diese Erfahrungen eine Rolle spielen. Und dann ein zweiter Punkt, der mir auch dann auch noch wichtig schien, ist doch auch die Übersetzung, ist doch auch für die Menschen gedacht, die eben diese Zielsprache sprechen, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich diese Erfahrungen auch selber nicht gemacht haben. Und vielleicht ist es dann ja auch ein wichtiger Punkt beim Übersetzen, eben, dass man diese Erfahrungen in so etwas übersetzt, dass es auch für jemanden verständlich ist, der sie nicht gemacht hat. Also ich finde es eine schwierige Frage und denke mir, man muss, es ist übrigens ein ganz interessanter Text von Tanja Handels auf der Toledo-Webseite. Den habe ich gerade heute Morgen gelesen, weil sie hatte auch das Buch von Evaristo übersetzt. Da geht es um nicht-binäre Personen verschiedener Religionen, Hautfarbe und so weiter, da ist sie auch in die Diskussion geraten und sie meinte, man muss einfach den Mut auch haben, den Mut, sich zu sagen, so mit diesem Text kann ich jetzt umgehen, aber natürlich auch jedem Übersetzer, jeder Übersetzerin ist bewusst im Rahmen des eigenen Bewusstseins. Ich habe nicht das Bewusstsein der ganzen Welt und ich werde nicht einen Text übersetzen, als ob ich eine Maschine wäre, die jede Erfahrung gespeichert hat. Aber das ist tatsächlich, selbst wenn ich einen Text einer Person übersetze, die genauso alt ist wie ich und ähnliche Lebenserfahrungen hat, so ist meine Übersetzung trotzdem anders, als wenn eine andere Person mit genau der gleichen Lebenserfahrung diesen Text übersetzen würde. Also es ist einfach, man muss sich bewusst sein, das ist der Filter unseres Bewusstseins, der da drüber liegt. Und ja, ich denke, dass man sich trotzdem jetzt nicht den Mut nehmen lassen sollte, Texte von Menschen zu übersetzen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, weil doch gerade das auch spannend sein kann. Und wenn man einem Text anmerkt, da hat jemand sich Gedanken gemacht und ist jetzt nicht rasenmäherartig darüber hinweggetrampelt und hat irgendwelche Erfahrungen in den Staub gestampft, also einfach so ein behutsamer Umgang mit Texten sollte ja eigentlich für uns Übersetzerinnen selbstverständlich sein.
Ja, also wo man dann geht einfach sehr stark. Du argumentierst auch sehr stark am Text selber sozusagen. Das war ja auch die, ich glaube, Teile der Debatte zielten ja dann darauf ab, darauf zu sagen, es gibt mangelnde Diversität in bestimmten Berufsgruppen. Das ist dann nochmal irgendeine völlig andere Warte, von der man da kommt. Aber ich höre jetzt auch raus einfach, dass das Maßgebliche auch wirklich die Arbeit am Text ist und die Wirkung auf die Leserin, auf den Leser, der Prozess auch des Mittelns, den du da jetzt beschreibst. Und das ist ein ganz, ganz spannender Einblick, denke ich, den du es da beschrieben hast.
Das ist, Und das ist das Einzige, was man als Übersetzerin dazu, oder Übersetzer dazu sagen kann, denn ja, an der Situation, dass es weniger Menschen gibt, die jetzt bei Übersetzung ins Deutsche, die jetzt so gut das Deutsche beherrschen als Muttersprache und trotzdem aber aus afrikanischen Ländern kommen oder so. Ich meine, dass an solchen Personen wahrscheinlich ein Mangel herrscht, daran ändern wir ja nichts. Wir können nur die Texte, die da sind und die Erfahrungen, die jemand hat, so behutsam übersetzen, dass dem Leser, der Leserin klar wird, okay, hier ist so ein Thema, da muss man, das kann man so oder so sehen, da muss man Dinge betrachten, die man vielleicht im eigenen Leben nicht betrachten muss. Und ich denke, darin besteht auch das Übersetzen, dass man zumindest die Augen öffnet für Themen, die man selber nicht jeden Tag auf dem Teller hat.
Liegt in der Natur des Übersetzens im Prinzip, ne? Ja, genau diese Thematik. Julia, magst du noch was hinzufügen? Das war schon eine sehr umfassende Antwort von Lisa.
Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt das Wort an mich gerissen. Nein, aber Entschuldigung.
Nein, aber wunderbar. Man könnte sagen, umgekehrt ist es natürlich auch ein großes Missverständnis, wenn nicht sogar eine Dummheit zu behaupten, nur weil jemand den gleichen Erfahrungshorizont hat, hätte er die gleiche Sprache. Mhm. Also das ja, ist das ja genauso also, unsinnig ja. Zu behaupten. Also wir könnten keinen anderen Autor, warum sollte man dann Shakespeare übersetzen? Ich habe nicht wie Shakespeare gelebt und trotzdem geht es.
Ja, vielen Dank euch beiden für diese auch jetzt gerade zuletzt sehr persönlichen Eindrücke. Eine letzte Frage, die mich zu den Texttagen nochmal zurückbringt. Was würdest du, Julia, einer angehenden Literaturübersetzerin mit auf den Weg geben wollen, wenn wir jetzt nochmal an unser Publikum denken, so als erfahrene Übersetzerin, sage ich jetzt mal?
Lesen, viel lesen.
Viel lesen.
Vergleichen, Übersetzung vergleichen und auch die Angebote nutzen, die da sind. Die zum Beispiel vom Übersetzerverband ja doch in einiger Menge angeboten werden. Ne? Also Seminare, Werkstätten, Tandems und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Menge.
Lisa, wie schaut es bei dir aus? Hast du noch einen Top-Tipp für unser Publikum zum Schluss?
Der absolute Top-Tipp ist nicht aufgeben.
Atem.
Also daran sieht man dann ja auch, daran merkt man auch, ob man das wirklich machen will. Ja. Wenn man mit einer man muss schon sehr viel Geduld haben, eine gewisse Zähigkeit mitbringen, um das, zumindest habe ich die Erfahrung von den polnischen Büchern, weil das einfach wirklich oft so ist, dann kennt niemand den Namen des Autors, man muss wirklich dann hartnäckig bleiben und sich irgendwie schaffen, dass einen Fuß in die Tür zu kriegen und nicht gleich sagen, okay, dann eben nicht oder so. Also es wird sich schon einen Weg finden, wenn man es wirklich gerne machen möchte.
Wunderbares Schlusswort. Julia Schoch, Lisa Palmes, ich danke euch sehr für dieses Gespräch, für dieses interessante Gespräch in der letzten guten Stunde und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute für die nächste Zeit, dass wir bald auch wieder unbeschwert Lesungen, Workshops und dergleichen machen können. Das Homeoffice beherrschen wir alle aus dem FF, wie wir jetzt wissen. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Abend und wir freuen uns drauf, uns wiederzusehen.
Das war die Aufnahme von den zweiten Texttagen Nürnberg, die im Juni 2021 stattgefunden haben. Und wir dürfen schon jetzt das Datum der dritten Ausgabe bekannt geben. Freuen Sie sich mit uns auf das Wochenende ab den 8. Juni 2022, wenn es heißt, die Texttage Nürnberg gehen in die dritte Runde. Und bis dahin bleiben Sie uns treu. Schon in 2 Wochen gibt es die neue Folge von unserem Podcast. Bis dann. Tschüss.